Deutschlandfunk.
11 Uhr, die Nachrichten. Die dänische Regierungschefin Frederiksen hat zusätzliche Anstrengungen bei der Aufrüstung in Europa gefordert. Frederiksen sagte bei dem Gipfel von mehr als 40 europäischen Staaten in Kopenhagen, aus ihrer Sicht müsse man bis zum Jahr 2030 in der Lage sein, sich vollständig selbst zu verteidigen. Man unternehme schon viel, müsse aber schneller handeln. In Kopenhagen ist auch der ukrainische Präsident Selenskyj anwesend. Er sagte, sein Land habe wegen des russischen Angriffskriegs weltweit vielleicht die größte Erfahrung mit Drohnenangriffen und werde Dänemark unterstützen. Selenskyj will bei dem Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft zudem für weitere Militärhilfen werben. Nach einem informellen EU-Gipfel gestern hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen einen Schutz vor russischen Drohnen über die östlichen Mitgliedsländer hinaus gefordert. Es brauche ein System zur Abwehr unbemannter Flugobjekte für den gesamten Kontinent. Das Abfangen von Booten einer Gaza-Hilfsflotte durch Israels Marine sorgt international für Kritik. Spaniens Außenminister Albares erklärte, die Aktivisten seien friedliche Bürger, die für niemanden eine Gefahr dargestellt hätten. Er berief als Reaktion den Geschäftsträger Israels ein. Die türkische Regierung bezeichnete den israelischen Einsatz im Mittelmeer als Terrorakt. Das britische Außenministerium erklärte, man sei sehr besorgt über die Situation. Israels Marine hatte mehrere Schiffe der privaten Flotte auf dem Weg zum Gazastreifen gestoppt und Besatzungsmitglieder in einen israelischen Hafen gebracht. Die Aktivisten warfen Israel vor, Boote der Flotte gerammt und Wasserwerfer eingesetzt zu haben. Rund 30 Schiffe hätten ihre Reise aber fortgesetzt. Offizielles Ziel der Mission ist eine direkte Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen. Israel spricht hingegen von einer Provokation. Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Hamas 2007 hatte das Land eine Seeblockade für den Gazastreifen verhängt. Nach der Festnahme dreier mutmaßlicher Hamas-Terroristen fordert der CDU-Innenpolitiker Trohm, dass Doppelstaatlern leichter der deutsche Pass entzogen werden kann. Die deutsche Staatsbürgerschaft könne heute bereits verloren gehen, wenn sich jemand an Kampfhandlungen einer Terrororganisation im Ausland beteilige, sagte Trohm dem Handelsblatt. Es gebe keinen Grund, dies nicht auch auf Terrorhandlungen anzuwenden, die im Inland begangen würden. Die drei Festgenommenen, darunter ein eingebürgerter Libanese und ein eingebürgerter Syrer, werden heute in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Sie sollen als sogenannte Auslandsoperateure Waffen und Munition für die Hamas beschafft haben, die für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland dienen sollten. In Frankreich gehen heute die landesweiten Proteste gegen die Haushaltspolitik der Regierung weiter. Mehrere Gewerkschaften haben zu Streiks und Demonstrationen aufgerufen. Zuletzt hieß es, es seien etwa 160 Kundgebungen angemeldet. Die Proteste richten sich gegen geplante staatliche Einsparungen. Der frühere Premierminister Bayrou hatte geplant, die Ausgaben um 44 Milliarden Euro zu kürzen. Er war nach einer verlorenen Vertrauensfrage zurückgetreten. Wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt, ist gut drei Wochen nach der Ernennung des neuen Premiers Le Cornu der Haushaltsentwurf so gut wie fertig. In vielen Regionen in Deutschland verschärft sich einer Studie zufolge in den kommenden Jahren der Mangel an Hausärzten. Wie aus einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung und des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung hervorgeht, sind besonders Kleinstädte und ländliche Räume betroffen. Schon jetzt seien bundesweit mehr als 5000 Hausarztsitze unbesetzt. Bis 2040 kommen laut Studie weitere 1300 hinzu. Hauptgrund sei die demografische Entwicklung. So plane rund ein Viertel der Hausärzte, die Tätigkeit innerhalb der nächsten 5 Jahre aufzugeben, vor allem aus Altersgründen. Das Wetter. Nach zögerlicher Nebelauflösung im Osten, der Mitte und im Süden vielfach heiter bis sonnig und trocken, 8 bis 18 Grad. Morgen in der Osthälfte zunächst teils zähe Nebelfelder, später sonnig, in der Westhälfte Wolkenverdichtung, aber kaum Regen, 10 bis 17 Grad. Am Samstag vielfach stark bewölkt und von Nordwesten in Richtung Südosten ziehender Regen. 13 bis 20 Grad. Das waren die Nachrichten.
Auswandern im Ruhestand, die Rente im Ausland genießen. Mit diesen Gästen Nina Treue, Auswanderungsberaterin beim Raphaelswerk, Patricia Wilczek, Mitglied im Bundesverband der Rentenberater, Francesco Frohnhold, Deutsche Rentenversicherung Rheinland und Michael Christeleit, KPMG. Und ab jetzt mit dem Studio mein Kollege Stefan Gehrig mit einem Stapel Hörer-E-Mails.
Genau, kommen wir zu einer Frage, die vielleicht ein bisschen abweicht. Und zwar Werner Walter hat sich gemeldet und fragt, was ist denn, wenn ich zwar in Deutschland wohne, aber ich möchte jetzt als Rentner eine Wohnmobilreise von einem Jahr innerhalb Europas machen. Ist das irgendwie relevant? Muss ich da irgendwas beachten?
Gibt es eine rheinische Lösung, Herr Frohnold?
Ja, die rheinische Lösung wäre, machen. Es ist kein auf Dauer angelegter Aufenthalt. Ich habe ja das Ziel, dass ich wieder zurückkomme. Von daher würde ich das als vorübergehend im Ausland ansehen wollen, ohne das rechtlich jeweils zu bestätigen, falls das auf mich zurückkommt.
Das ist vielleicht der Moment, danach zu fragen, nach diesen berühmten 183 Tagen. Genau. In welchem Kalender, wer führt den denn?
Den Kalender führt erstmal man selbst, die Rentnerinnen, der Rentner führen diese Kalender. Wir überprüfen, dass wenn wir Anzeichen haben, dass die Person nicht mehr im Inland lebt und den gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, dauerhaft ins Ausland verlegt hat. Das heißt, wenn ich mehr als nur in Dubai überwintere oder in Rumänien, dann habe ich da eine dauerhafte Aufenthalt im Ausland.
Herr Christeleit, warum immer wieder Dubai?
Dubai ist sehr günstig, also mit Dubai besteht kein Doppelbesteuerungsabkommen, soweit ich weiß. Dubai ist sehr günstig, hat sehr niedrige Steuersätze auf Einkommen, meine sogar fast null. Ja, das zieht viele nach Dubai. Gerade Influencer hat man ja auch in der Presse das ein oder andere Mal gehört.
Kommen wir zu einem anderen Fall. Da geht es um einen Herrn, der möchte nach Ghana ziehen. Und möchte ein Viertel des Jahres noch in Deutschland bleiben und drei Viertel des Jahres dann in Ghana leben. Und ist die Frage, welche Auswirkungen hat das bei der Rente, die in Deutschland erarbeitet wurde?
Naja, sein Lebensmittelpunkt, bei drei Viertel des Jahres bin ich im Ausland, ja, offensichtlich ein Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt, würde die Rente dann auch ins Ausland gezahlt werden mit allem, was dann dazukommt beim Auslandsbezug.
Also das heißt, die Versteuerung rutscht dann, haben wir eben mit dem Beispiel Finnland gehabt, ja, erstmal von der Denke her nach Ghana. Herr Christeleit?
Das kommt drauf an. Also ich habe das, also wenn ich das verstehe, dass denn der Umzug nach Ghana tatsächlich passiert, würde es grundsätzlich nach Ghana rutschen. Aber der Fakt ist eigentlich hier, dass in Deutschland erstmal die Besteuerung bleibt, unabhängig davon, ob man unbeschränkt steuerpflichtig ist, wie im ersten Viertel des Jahres, oder vielleicht beschränkt steuerpflichtig wird. Das heißt, in Deutschland wird es zu einer Besteuerung kommen. Und dann, wie es bei der Anruf von Frau Bromberg war und Herr Krause, wird es darauf hinauslaufen, ob man eine möglicherweise in Ghana gezahlte Steuer auf die Deutsche zur Anrechnung bringen kann.
Es kommt gerade eine Mail rein von Andreas Zehm, der fragt, gibt es Länder, die eine finanzielle Absicherung fordern, also dass man Nachweise bringen muss, dass man zum Beispiel für einen Notfall oder einen Krankheitsfall Geld haben muss, 5.000 Euro zum Beispiel, schreibt er.
Frau Treue beim Raphaelswerk?
Ja, das gibt es insofern, als zum Beispiel für diese Rentnervisa, von denen ja auch Frau Bromberg erzählte, die es in verschiedenen Ländern gibt, nicht in allen, da auf jeden Fall ein Einkommen nachgewiesen werden muss und in der Regel auch eine Krankenversicherung. Genau. Und in der EU ist es tatsächlich auch so, dass man nachweisen muss, dass man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und krankenversichert ist. Das ist so.
Eine Frage, die jetzt nicht direkt die Rente betrifft, aber jemanden, der im Rentenalter ist, ja vielleicht irgendwann mal erreicht, geht um die Pflegeversicherung. Herr Weiß meldet sich, lebt seit Jahren in Frankreich, hat da seinen Hauptwohnsitz, hat aber in Deutschland in die Pflegeversicherung eingezahlt und fragt, was ist, wenn ich jetzt da Leistungen brauche? Kriege ich die, wenn ich jetzt in Frankreich lebe?
Da frage ich mal Frau Wilczek, ob Sie davon schon gehört haben im Rahmen Ihrer Rentenberatung.
Also Frankreich gehört ja zur EU, wie wir wissen. Und der Herr wohnt in Frankreich, der ist ja offiziell gemeldet. Ne? Hat der nur eine deutsche Rente oder auch eine französische?
Das wissen wir jetzt nicht, aber okay, das muss man differenzieren.
Das muss man differenzieren. Also sofern der Herr nur eine deutsche Rente beziehen würde, würde auch die deutsche Krankenversicherung weiter bestehen. Und da wäre Deutschland auch weiter zuständig für die Sachleistungsaushilfe. Das heißt, mit diesem S1-Formular, was in Deutschland bei der Krankenkasse ausgestellt werden würde, könnte der Herr seine Leistungen im Wohnstaat in Anspruch nehmen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Allerdings, wenn er jetzt noch eine französische Rente haben würde, wäre er nicht mehr in Deutschland versichert, sondern in Frankreich. Und wie dann dort die Ansprüche sind, das kann dann auch nur Frankreich entscheiden.
Wir haben noch einen Hörer, den wir begrüßen können, anonym aus Hamburg. Willkommen bei uns im Marktplatz im Deutschlandfunk. Wir sind gespannt auf Ihre Auswanderungspläne.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich beziehe seit 1999 eine Erwerbsunfähigkeitsrente auf Hartz-IV-Niveau. Also ich habe am Hafen Dreischicht gearbeitet, draußen am Hafen, die ganze Zeit draußen halt, also schwerste körperliche Arbeit verrichtet und wollte eigentlich eine Umschulung haben, aber die haben mich zwangsverrentet. Ich bin seit 19 Jahren habe ich keine Krankenversicherung und seit 13 Jahren bin ich obdachlos und darum denke ich, dass es für mich sinnvoller ist, auszuwandern. Und ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht nach Ungarn auswandere, aber da sind ja jetzt die Kosten durch Corona und jetzt den Krieg auch erheblich gestiegen, halt die Lebenshaltungskosten, sodass ich mir eventuell auch vorstellen kann, nach Georgien zu ziehen. Da wollte ich gern wissen, halt, ob ich da mit Rentenabzügen zu rechnen habe und wie das dann mit der Krankenversicherung ist, die ich ja hier auch nicht bekomme.
Und wie bekommen Sie derzeit Ihre Rente denn ausbezahlt? In welcher Form?
Per Scheck. Ich habe da ein Postfach bei der Caritas und da geht der Scheck hin und dann hole ich den Steck ab und löse ihn ein.
Herr Frohnhold, verschickt die deutsche Rentenversicherung auch Schecks ins Ausland?
Ja, das hatte ich vorweg schon mal erwähnt. Wir schicken auch Schecks ins Ausland, wenn keine Bankverbindung vorhanden ist. Das geht also. Ich würde Ihnen aber dringend empfehlen, Sie sagten, Sie beziehen eine Erwerbsunfähigkeitsrente, sich da nochmal bei der Deutschen Rentenversicherung vor Ort beraten zu lassen, wie es in Ihrem konkreten Fall dann aussieht, wenn Sie nach Georgien auswandern.
Ja, wo liegen da die Hürden?
Ich glaube, die Frage ist, aus welchem Grund Sie, und das geht natürlich jetzt dann sehr ins Private, Sie die Erwerbsminderungsrente beziehen.
Ganz genau, das ist die Frage.
Das sind gesundheitliche Gründe.
Gut. Das, Herr Frohnhold, ist doch dann ganz was anderes, als wenn es andere Gründe hat, oder?
Ich habe das akustisch jetzt nicht...
Gesundheitliche Gründe.
Ja, wenn eine Rente aus gesundheitlichen Gründen, also Erwerbsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen bezogen wird, sollte dem Verzug ins Ausland nichts entgegenstehen. Ich empfehle Ihnen trotzdem, sich bei den Kolleginnen und Kollegen einer Auskunftsberatungsstelle beraten zu lassen, um sicherzugehen, dass Sie auch alles haben. Ich kenne Ihren persönlichen Fall nicht und kann Ihnen dazu jetzt natürlich auch keine konkrete Empfehlung geben, was Sie genau machen können oder was auf Sie zukommt, wenn Sie das machen. Das können aber die Kolleginnen und Kollegen, die Einblick in Ihr Versicherungskonto haben und Ihren Rentenfall haben. Das geht von hier aus leider nicht.
Also, vielen Dank für Ihren Anruf aus Hamburg und weitere Fragen.
Wir haben eine anonyme Zuschrift bekommen. Die Person trägt sich mit dem Gedanken, nach Thailand auszuwandern, hat aber eine sehr niedrige gesetzliche Rente und kriegt darum ergänzend Sozialhilfe und fragt, würde das denn dann im außereuropäischen Ausland auch weitergezahlt?
Das ist ein interessanter Fall. Kommt das bei Ihnen manchmal auch vor, Frau Treuer?
Ja, durchaus. Kann ich jetzt für den Einzelfall natürlich auch nicht beantworten. Also Sozialhilfe wird grundsätzlich nicht ins Ausland gezahlt. Nur in ganz, 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 ganz wenigen und eng gesteckten Ausnahmefällen. Von daher, genau, also wenn derjenige sich bei uns nochmal melden möchte und seine Situation einer Auswanderungsberaterin oder einem Berater schildern, dann total gerne, können wir da auch was zu sagen.
Denn das
Thailand ist aber eines der Länder, muss man sagen, die auch einen Mindesteinkommen oder eine Mindestrente für ein dauerhaftes Visum verlangen. Also da muss man dann schauen, ob das reicht.
Muss man erstmal drüber kommen. Und das Raffaelswerk berät ja nicht nur in Hamburg, sondern auch bundesweit. Stefan Gierig. Genau.
Das Wort Beratung würde ich jetzt einmal aufgreifen, weil in einigen Zuschriften die Frage ist, wo kann ich mich denn eigentlich schlau machen? Geht sicherlich um mehrere Aspekte, um Rente, um aber auch Krankenkasse. Wo ist eine gute Anlaufstelle, wenn ich mit dem Gedanken spiele, ins Ausland zu gehen in der Rente? Wo sollte ich mich mal informieren?
Herr Frohnhalter, Sie haben ja jetzt auch differenziert, wenn ich das recht im Hinterkopf jetzt noch habe. Es gibt ja die Versicherungsältesten, aber Sie selber als Deutsche Rentenversicherung haben auch den Service?
Ganz genau. Wir haben einmal unsere ehrenamtlichen versicherten Ältesten oder versicherten Beraterinnen und Berater, wie sie bei anderen Trägern heißen. Die beraten natürlich auch bei sehr komplexen Fallgestaltungen. Dazu zähle ich auch den Verzug ins Ausland, gerade ins außereuropäische Ausland. Da empfehle ich die Beratung in einer unserer Auskunfts- und Beratungsstellen. Die sind bundesweit sehr dichten Netz an Auskunfts- und Beratungsstellen vertreten. Über deutscherentenversicherung.de finden Sie dann unter Beratung und Kontakt auch die für Sie passende Beratungsstelle in Ihrer Nähe. Und dort sind dann die Kolleginnen und Kollegen der Rentenversicherung, die Hauptamtlichen. Die können Ihnen dann auch mit Blick in Ihr Versicherungskonto sagen, was für Sie dann gerade gilt.
Und wie läuft das bei Ihnen, Frau Wilczek, in Ihrem Verband?
Ja, also auf der Homepage des Bundesverbandes der Rentenberater, das ist www.rentenberater.de, können Ratsuchende auch einen passenden Rentenberater oder Rentenberaterin finden. Da kann man unterschiedliche Suchkriterien auswählen. Zum einen kann man mit der Postleitzahl und einer Entfernungsangabe suchen, aber man kann auch nach bestimmten Tätigkeitsschwerpunkten, wie zum Beispiel internationales Sozialversicherungsrecht oder auch nach bestimmten Ländern oder bestimmten Fremdsprachen suchen.
Und das ist bei Ihnen ja auch mit einer Registrierung, also es darf sich nicht jeder Rentenberater nennen. Wie ist das nochmal genau gewesen bei Ihnen beim Raffaelswerk, dieses Auswandererschutzgesetz? Wie oft gucken Sie da rein? Warum ist das da eigentlich überhaupt relevant?
Genau, also es ist eben so, dass die Genehmigung zur Auswanderungsberatung vergeben wird. Da muss man seine Sachkunde nachweisen und so weiter und eine gewisse Erfahrung. Und das wird überwacht vom Bundesverwaltungsamt, die eben diese Genehmigung erteilen. In das Gesetz selber muss ich gar nicht reingucken. Ich muss in ganz viele andere Gesetze und Regelungen reingucken. Genau.
Was ist denn, so. Frau Treue, mit den Rückkehrern? Bekommen die auch Rat und Tat, Hilfe bei
ja,
Ihnen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren möchte, kann sich auf jeden Fall auch total gerne an uns wenden.
Welchen Vorlauf sollte man sich denn so selber, wenn man Auswanderungsgedanken trägt, geben? Wie schnell geht das alles? Ihre Erfahrung, Herr Frohnhold?
Bei uns geht es relativ schnell tatsächlich. Also wir brauchen eine Vorlauf von 2-3 Monaten, damit wir bei uns alles vermerken können, neue Bankverbindungen bei uns registrieren können und dem Rentenservice der Deutschen Post AG auch mitteilen können, auf welches Konto ab wann die Rente gezahlt werden soll.
Fallen denn eigentlich Gebühren an?
Grundsätzlich fallen bei uns keine Gebühren an. Wir übernehmen die Kosten bis zum ersten ausländischen Kontoträger, bis zum ersten ausländischen Kreditinstitut. Das übernehmen wir. Da fallen für die Rentnerinnen und Rentner keine Kosten an, so wie es auch bei einer Überweisung auf ein deutsches Konto ist. Wenn wir die Rente per Scheck zahlen, dann fallen außerhalb des EWR-Raums der EU keine Kosten an. Innerhalb des EWR-Raums, da kann es zu Kosten kommen. Wir da sagen, über eine SEPA-Überweisung ist das für uns kostengünstiger. Da könnte es zu Abzügen kommen.
Wann sind denn so da die Stichtage? Wir haben jetzt, erleben wir gerade auch die Sofortüberweisung, ist jetzt nun in diesen Tagen endlich bei allen fällig. Geht es schnell? Und was sind so die Daten, die man im Kopf haben sollte für den Rentenbezug auch im Ausland?
Ich verstehe Ihre Frage jetzt nicht ganz genau.
Ende des Monats wird die bezahlt für den zurückliegenden Monat.
Genau. Wenn ich meine Rente vor dem 31.03.2004 bekommen habe, dann erhalte ich meine Rente weiterhin vorschüssig am Anfang des Monats. Wenn ich sie danach beziehe oder seitdem beziehe, dann bekomme ich die Rente nachschüssig am Ende des Monats. Wir überweisen grundsätzlich immer am vorletzten Bankarbeitstag des Monats, damit wir sicher sein können, dass die Rente auch zum nächsten 1. pünktlich auf dem Konto ist und das Geld da ist und keine Buchungen, wie zum Beispiel die Miete oder Versicherungen, dann ins Leere laufen.
Es gibt auch die Frage in Sachen Rückkehr, gibt es auch Fragen in Sachen Krankenversicherung. Jetzt sind wir eigentlich bei der Rente, trotzdem gibt es dazu eine ganze Reihe Fragen. Herr Wonsack hat sich gemeldet aus Leipzig und auch Hans Boos und sagen, wie das ist die Bedeutung einer Anwartschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung. Was hat es damit auf sich? Wer kann dazu was sagen?
Ganz kurz hatten wir es, glaube ich, schon, aber da ging es nur um die Pflegeversicherung. Da wurde dann auch differenziert. Jetzt geht es um die Krankenversicherung.
Ja, also ich kann dazu ganz allgemein mal sagen, dass eine Anwartschaftsversicherung sehr viel Sinn macht, wenn man in Deutschland privat krankenversichert ist. Denn wenn man dann aus dem Ausland zurückkehrt, dann muss man auch wieder in die private Krankenversicherung zurück in der Regel. Und wenn man keine Anwartschaftsversicherung hat, also quasi so seinen Status aufrechterhalten, dann können die Beiträge, gerade wenn man dann eben schon älter ist, sehr, sehr hoch sein. Da macht das auf jeden Fall Sinn und wie wir ja vorhin schon thematisiert haben, für Leistungen aus der Pflegeversicherung ist es auch absolut sinnvoll.
Hanna Stadelhofer hat uns geschrieben und sie fragt, besteht für mich eine Pflicht zur Zahlung der Wegzugssteuer, wenn ich als Rentnerin in der EU auswandern möchte? Und ich muss gestehen, den Begriff höre ich das erste Mal.
In der Hoffnung, in Bielefeld ist das Ihr täglich Brot, Herr Christeleit.
Ja, genau. Ja, genau. Aber das ist auch der Punkt, um da vielleicht auch mal an Herrn Frohnold anzuschließen. Steuerlich sollte man sich schon genügend Zeit nehmen, einen Wegzug zu planen. Also die Besteuerung der Rente ist ja das eine. Aber gerade auch ist es ja nicht nur die Rente. Der eine oder andere hat noch anderes Vermögen und da zielt im Prinzip die Frage auch ab der Hörerin. Die Wegzugsteuer ist eine Steuer, die anfällt, wenn man an einer GmbH zu wesentlichen Teilen über 1% beteiligt ist. Und wenn man dann wegzieht, möchte Deutschland diesen Wegzug besteuern. Das heißt, der Wertzuwachs bis zum Wegzug aus dieser GmbH-Beteiligung muss versteuert werden. Hintergrund ist eigentlich der, dass die diversen Doppelbesteuerungsabkommen vorsehen, dass das Besteuerungsrecht für solche Veräußerungsgewinne an zum Beispiel GmbH-Beteiligung immer das Land des Ansässigkeitsstaates hat. Und somit mit einem Wegzug würde man Deutschland dieses Besteuerungsrechts berauben. Und dementsprechend möchte Deutschland diesen Wegzug besteuern. Einschlägig ist es, wenn man an GmbHs über 1% beteiligt ist. Und seit 25 ist es auch ganz neu, wenn man in Fonds investiert ist und in einem Fonds über 1% investiert ist oder bei einem Einzeltitel von über 500.000 in einem Fonds investiert ist, dann kann die Wegzugsteuer eintreten. In anderen Fällen nicht.
Und das wird dann wahrscheinlich erst in Zukunft zu Buche schlagen, oder? Wie sicher kann man denn da schon sein, wenn man die Auswanderungspläne schmiedet, was auf einen dazukommt?
Das ist die Vermögensplanung, die man vorher macht. Man würde einmal, das meine ich damit, dass es einen gewissen Vorlauf braucht, man würde einmal mal schauen, was ist eigentlich auf der Aktivseite alles vorhanden und schaut sich dann an, nach dem Land der Wahl, wie verhält es sich, wenn ich wegziehe, was passiert mit diesen einzelnen Vermögensbestandteilen, was passiert zum Beispiel auch mit einer möglichen Erbschaftsschenkungssteuer. Das sind so Themen, die man ja in so eine Standortfindung mit einfließen lassen würde. Um dann gegebenenfalls auch im Vorfeld ja möglich eine Wegzugsteuer zu vermeiden.
Mal so ein bisschen bilanzierend, Herr Christeleit. Italien hatte ja auch zeitweilig gelockt, da eine Immobilie zu kaufen und die dann sanieren. Und dann hat man ganz wenig oder keine Steuer, je nach Region. Wie ist denn das mit diesen Steueranreizen für Rentner im Ausland? Wie verlässlich ist das und ändert sich da ständig was?
Da ändert sich ständig was. Was die Steueranreize im Ausland sind, das muss man dann tatsächlich im ausländischen Staat beurteilen. Aus deutscher Sicht ist es dann, ja, die ausländische Immobilie ist aus deutscher Sicht nur dann relevant, also im Wesentlichen dann relevant, wenn man in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist. Ich spreche das irgendwie als Ferienimmobilie nutzt oder als Ferienimmobilie vermietet. Sofern man wirklich dann komplett aus Deutschland verzieht, bleibt es eigentlich bei dem abschließenden Katalog der beschränkten Steuerpflicht, wo dann Renten drunter fallen oder Vermietungseinkünfte aus Deutschland, also von deutschen Immobilien oder dergleichen.
Dann kommen wir vielleicht einmal zur anderen Seite der Rente, nämlich zur Pension. Wir haben einen Hörer, der anonym bleiben möchte, aus Berlin, ist im Rentenalter, hat als Beamter in Deutschland gearbeitet und fragt sich, wenn er jetzt nach Südafrika geht, kriegt er dann da noch seine Pensionsleistungen ausgezahlt?
Frau Treuer, grundsätzlich sicher ja, aber was gilt es da zu beachten?
Grundsätzlich ja und grundsätzlich immer auch da der Tipp, sich mit der jeweils auszahlenden Stelle in Verbindung zu setzen und da auf jeden Fall nachzufragen, wie es für den Einzelfall ist. Aber grundsätzlich ja.
ist ja nicht Ihr Beritt, Herr Frohnert, und wir hatten es, glaube ich, auch schon im Verlauf der Sendung schon einmal.
Ja.
Aber das ist eigentlich schon was anderes, ne? Rente oder Pension bei unserem Thema.
Ganz genau, das ist was ganz anderes. Das können wir tatsächlich auch nicht miteinander vermischen, Rente und Pension. Von daher habe ich vertraulich nichts hinzuzufügen.
Wer bekommt denn nun nach einem Berufsleben mit unterdurchschnittlichem Lohn im Ausland dennoch den vollen Grundrentenzuschlag? Das ist ja auch immer wichtig, wenn wir nochmal an die Untergrenzen gucken, dass wir das vielleicht nochmal aufgreifen. Wir hatten ja auch die Auswanderungspläne nach Georgien gehört.
Wenn ich in Deutschland gearbeitet habe und mir hier ein Grundrentenzuschlag zusteht, dann bekomme ich den natürlich auch, wenn ich dann ins Ausland verziehe. Das ist eine Leistung, die der Gesetzgeber vorsieht. Und die wird dann auch mit der Rente ausgezahlt.
Ist das auch Praxis? Kommt das vor bei Ihnen?
Das ist bei uns jetzt nicht die gängige Praxis. Das hatten wir bisher noch nicht, dass wir konkrete Bezieherinnen und Bezieher eines Grundrentenzuschlags hatten, die dann ins Ausland verzogen sind.
Ich hatte es ganz am Anfang der Sendung gesagt, dass 14% der Rentenzahlungen ins Ausland an deutsche Staatsbürger gehen. Also heißt ja dann auch 86% an Ausländer. Gibt es da für die irgendwelche Besonderheiten oder ist Ihnen das erst so von der Rentenversicherung her ja dann völlig egal?
Grundsätzlich machen wir keinen Unterschied. Es kommt darauf an, wohin ziehen diese Personen und welche Staatsangehörigkeit haben sie. Zum Beispiel, da sind wir wieder bei dem Sozialversicherungsabkommen mit der Türkei. Wenn ich als Drittstaatsangehöriger dorthin ziehe, gelten für mich andere Voraussetzungen als Deutscher oder als Türke, türkischer Staatsbürger, die dann in die Türkei ziehen. Aber grundsätzlich machen wir dort keinen Unterschied.
Wir haben noch eine Zuschrift bekommen von Bernd Sieber. Er lebt seit kurzem dauerhaft in Spanien und fragt, ist nur die gesetzliche Rente in Deutschland steuerpflichtig oder auch die Betriebspension, die er kriegt?
Wenn die Betriebspension auch in, ich sag mal, in Deutschland angespart wurde und von einem deutschen Arbeitgeber im Prinzip veranlasst war, dann ist auch die in Deutschland erstmal grundsätzlich steuerpflichtig.
Das ist ja auch ein interessanter Bereich. Wir haben ja verschiedene Säulen des Rentenbezuges und die Betriebsrente oder auch Pensionskasse, was es alles sein kann, tritt ja häufig auf, zum Beispiel in der Schweiz. Da gibt es die Grenzpendler. Herr Christeleit, wenn da verschiedene Staaten mit reinkommen, müssen wir doch noch mal kurz über den Begriff der Quellensteuer reden, oder? Was ist denn da alles möglich, je nachdem, wo ich meinen Ruhestand genieße, ob in Deutschland oder im Ausland? Nehmen wir mal die Schweiz nochmal.
Genau, man müsste dann halt schauen, ob das ausländische, also die Quellensteuer ist halt da, wo die Quelle der Einkunft herkommt, ob das Land ein Recht hat, eine Quellensteuer zu erheben. Und dann ist eigentlich wieder die normale Frage, wer hat das Besteuerungsrecht? Und das kann davon grundsätzlich abweichen, wer das Quellensteuerrecht hat. Und dann muss man auch da wirklich in die Doppelbesteuerungsabkommen schauen, um zu schauen, ob das nationale Quellensteuerrecht durch das Doppelbesteuerungsabkommen in irgendeiner Art und Weise beschränkt ist oder der Höhe nach limitiert. Und dann muss der Steuerpflichtige versuchen, eine Überzahlung durch die Quellensteuer sich zurückerstatten zu lassen.
Ja, mit dem deutschen Finanzamt dann als Rentner. Das war unser Marktplatz. Auswandern im Ruhestand, die Rente im Ausland hoffentlich genießen. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagen Henning Hubert und Stefan Kehrig. Besonderer Dank an unsere Gäste. Nina Treue, Auswanderungsberaterin beim Raffaelswerk in Hamburg. Patricia Wilczek, Mitglied im Bundesverband der Rentenberater Wirges. Francesco Frohnold, Pressesprecher Deutsche Rentenversicherung Rheinland. Er ist aus Düsseldorf zu uns nach Köln gekommen. Und Michael Christeleit war zugeschaltet aus Bielefeld, Rechtsanwalt und Steuerberater bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Nach uns Umwelt und Verbraucher heute mit Susanne Kuhlmann. Themen: Schimpansen, Nilgänse und Fische und wie mit ihnen geforscht wird. Nächste Woche geht's im Marktplatz mit Britta Fecke um richtiges Vererben oder Schenken, Überschrift ohne Zank und Zeter. Ja, und da gibt's übrigens auch nach Auswanderung oft das Recht am neuen Wohnsitz, was da zu beachten ist.
Mehr Informationen in unserer Nachrichten-App und in der Deutschlandfunk-App.